Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet, was Lindners neues Altersvorsorgedepot bringt. Ich habe heute zwei Gäste und ich freue mich sehr über David Kranfeld, Leiter Vertrieb Wholesale Germany und Austria und Produktmarketing bei der Ampega Investment, und Lina Todorova. Sie ist Leiterin Altersvorsorgepolitik beim Fondsverband BVI. Guten Tag, David. Hallo, Lina.
Hallo, Paul.
Hallo.
Ja, das Altersvorsorgedepot nimmt konkrete Gestalt an. Nun liegt ein entsprechender Gesetzesentwurf vor. Ab dem 1. Januar 2026 sollen Bürger zwischen der Riester-Rente und einem privaten Altersvorsorgedepot wählen können. Das wünscht sich zumindest so unser Bundesfinanzminister Christian Lindner. Ja, David, Lina, der Begriff Game Changer fällt oft im Zusammenhang mit dem neuen Altersvorsorgedepot. Christian Lindner schrieb am 30.09. beispielsweise auf Twitter, Länder wie Schweden sind uns mit der Aktienrente 25 Jahre voraus. Zeit für eine Kapitalmarktkultur, Hashtag Altersvorsorgedepot, ein Game Changer. Ja, was macht dieses Modell, dieses Gesetz eurer Meinung nach so revolutionär im Vergleich auch zur bisherigen Riester-Rente? Stehen wir hier vor einer Zeitenwende, vor einer Revolution, oder wird hier schon mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 Wahlkampf von der FDP geführt, Lina?
Ich glaube schon, dass der Referentenentwurf es ordentlich in sich hat und mit den zwei großen Änderungen, nämlich dass die Garantieanforderung fällt und dass die Verrentungspflicht fällt, wir eine richtig starke Reform bekommen würden. Und wenn ich in den Kalender blicke, so sehe ich auch, die Zeit ist knapp, aber dennoch genug, damit wir einen ordentlichen Prozess bekommen und am Ende der Legislatur auch ein Gesetz feststeht.
David, wie siehst du das?
Wir sehen, dass da noch sehr viel stärker der Kapitalmarkt für die Altersvorsorge herangezogen wird und mit der Einführung jetzt eines förderungsfähigen Altersvorsorgedepots in der Tat ohne Garantievorhaben ist ein Quantensprung. Und da können Anleger dann eben auch in dessen Rahmen in Fonds investieren, was absolut richtig und sinnvoll ist.
Andere Länder setzen viel stärker auf Aktien in allen drei Säulen der Altersvorsorge, sagte Christina Bortenlenger. Ich habe es mir mal notiert. Sie ist Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Das habe ich in einem Interview mit dem Handelsblatt gelesen. Lina, gibt es denn ähnliche vergleichbare Modelle im europäischen Ausland? Was machen vielleicht andere Staaten, unsere Freunde und Nachbarn besser bei der Altersvorsorge, anders als wir? Habt ihr euch bei dem Vorschlag auch mit orientiert an anderen Modellen im Ausland?
Ja, ausländische Modelle spielten auf jeden Fall eine Rolle in der Fokusgruppe. Vieles wurde dort debattiert. Und wenn wir jetzt auch in Europa gucken, so gibt es Altersvorsorgedepots in Irland, Schweden, aber auch Frankreich. Und gerade Frankreich finde ich interessant, weil das Land steht ja nicht unbedingt im Ruf des Urkapitalismus. Und dennoch, vor 5 Jahren haben die Franzosen eine sehr erfolgreiche Reform durchgeführt, bei der sie eben Depots zugelassen haben, auch die Möglichkeit, flexibel anzulegen. Im Übrigen mit sehr viel höheren Beiträgen, als der Referentenentwurf das für Deutschland vorsieht. Und auch eine größere Flexibilität für die Auszahlphase. Auf jeden Fall gibt es hier einiges, was man sich abgucken kann. Und mein Eindruck ist auch, dass das BMF hier mitziehen will.
Auf der Webseite von der FDP steht auch stolz, die Freien Demokraten wollen eben die Kapitalmarkt- und Aktienkultur in Deutschland stärken. Lina, ist das Gesetz deiner Meinung nach pro Wertpapier gegen die Versicherungsindustrie, der Entwurf? Also schlägt das Herz der FDP für die Fondsindustrie? Ist es auch für den BVI vielleicht mal eine Genugtuung, ein Befreiungsschlag für die Vorindustrie, endlich gegen die ja allseits starke Versicherungslobby mal gewonnen zu haben?
Zunächst einmal glaube ich, dass der Gesetzgeber den Anleger im Blick hat. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die Anleger in Deutschland auch von höheren Renditechancen profitieren können. Der aktuelle Referentenentwurf sieht ja vor, dass auch Versicherungsprodukte von den Garantielockerungen profitieren. Es werden künftig Garantieprodukte mit 80-prozentigen Garantien angeboten. Fondspolicen können auch mit einer 0%-Garantie angeboten werden. Deshalb glaube ich, dass der Referentenentwurf schon ziemlich ausgewogen, anbieterneutral eine neue Produktpalette vorlegt.
David, die Talanx ist ja einer der größten europäischen Versicherungsgruppen. Du bist bei der Ampega beschäftigt. Die HDI ist beispielsweise auch Teil eurer Konzernstruktur. Wie bei der Riester-Rente sollen ja beim Altersvorsorgedepot Interessierte auch auf zertifizierte Produkte zurückgreifen können, mit Blick eben auf beide Möglichkeiten. Welche Vorteile bietet dieses Modell, dieser Referentenentwurf, insbesondere im Vergleich vielleicht zur klassischen Rentenversicherung und auch zur klassischen Voranlage? Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen uns diese neuartige Förderstruktur erläutern? Wann und warum kann es eben Sinn machen, auf das Altersvorsorgedepot zu setzen, wenn es dann so kommen sollte?
Zunächst ist festzuhalten, dass es generell gut ist, dass das Thema private Altersvorsorge noch stärker in den Fokus gerückt wird. Und es gibt Lösungen auf der Versicherungsseite, es gibt Lösungen auf der Fondsseite, und alle haben gemeinsam das Ziel, mehr Menschen in die private Altersvorsorge auch zu bekommen. Und wie Lina eben auch schon gesagt hat, wenn das Gesetz so kommt, zum 1. Januar 2026, dann können die Bürger ja auch unterscheiden zwischen der Riester-Rente und dem privaten Altersvorsorgedepot. Die Riester-Rente wird erweitert, eine 100-prozentige Beitragsgarantie soll es künftig auch geben und dann die eben auch erwähnte Variante mit einer 80-prozentigen Garantie. Was neu ist, ist ja die zweite Option, das ist das private Altersvorsorgedepot, und das ist auch der Paradigmenwechsel, worüber wir eben da auch gesprochen haben. Denn hier wird es auch weiterhin oder soll es dann auch wie neben der Riester-Rente eine staatliche Förderung geben. Aber als Anleger habe ich mehr Wahlmöglichkeiten, was die Anlageprodukte angeht, und das ohne Beitragsgarantie. Was die Förderung angeht im privaten Altersvorsorgedepot, das ist ja im Gesetzesentwurf jetzt auch zu finden. Da steht eben auch, dass für jeden Euro, den die Bürger selbst einzahlen, wird der Staat 20 Cent beisteuern bis zum jährlichen Eigenbetrag von maximal 3.000 Euro, der hier eben auch förderungsfähig ist. Um die Förderung zu erhalten, müssen die Bürger dann mindestens 120 Euro pro Jahr in den Vertrag einzahlen. Dann gibt es nochmal besondere Förderungsmöglichkeiten bei den Eltern. Und das ist der große Vorteil und Vorzug dann auch im Gesetzesentwurf stehend für das private Altersvorsorgedepot. Das heißt, der maximale Eigenbeitrag jetzt würde bei 1.200 Euro liegen, und die Kinderzulage könnte damit auch nochmal pro Kind auf 300 Euro steigern. Und das macht einen großen Vorzug aus dieser Variante.
Lina, während man sich seine Riester-Rente in der Regel in Form einer Leibrente auszahlen lassen muss, sollen eben jetzt auch Sparerinnen und Sparer das beim Altersvorsorgedepot im Ruhestand eben die Wahl haben. Es gibt ja auch Stimmen aus der Versicherungsbranche, die eben kritisieren, dass keine verpflichtende Leibrente vorgesehen ist. Wie seht ihr das? Ist das Langlebigkeitsrisiko ausreichend abgesichert? Brauchst du hier Anpassungen?
Ich lese den Entwurf erstmal so, dass die Wahlfreiheit für die Auszahlphase für alle Produktkategorien gilt. Also das wird ja auch außerhalb des Depots möglich sein. Und ja, wir halten diese Ermöglichung für sehr angemessen. Es war auch höchste Zeit, dass hier Flexibilität zugelassen wird. Auf jeden Fall ist die Auszahldauer von 20 Jahren angemessen, um den Risiken im Alter zu begegnen. Es gibt sehr viele Menschen, die auch anderweitig vorsorgen, die eine üppige gesetzliche Altersvorsorge bekommen, die betrieblich auch noch zusätzlich vorsorgen, die andere Finanzinstrumente haben und die nicht unbedingt hier eine Leibrente benötigen. Im Gegenteil, sie wollen das Geld flexibler aufteilen und aber auch Kosten sparen. Und deshalb finden wir es besonders wichtig und stimme hier auch den Verbraucherschützern zu, dass die Anleger davon profitieren können.
In der Ansparphase fallen nach den Plänen auch keine Steuern eben auf die Erträge an. Erst eben, wenn das Kapital abgerufen wird, wird sich der Fiskus melden. David, wie steht es denn auch um die nachgelagerte Besteuerung?
In der Tat so, es ist ja bei der Riester-Rente so, dass ich eine nachgelagerte Besteuerung habe. Und im Altersvorsorgedepot soll es auch ein Festhalten an dieser Riester-Systematik geben. Das heißt, nachgelagerte Besteuerung auch während der Auszahlung. Analog dazu, wie man es bei der Riester aktuell eben auch hat.
Wenn dann eben ab 2026, Lina, Bürgerinnen und Bürger zwischen einer Riester-Rente und einem privaten Altersvorsorgedepot wählen können und ich habe vielleicht 2025 einen Riester-Vertrag abgeschlossen, kann ich denn von der Riester-Rente dann in das Altersvorsorgedepot wechseln, wenn ich den Vertrag ruhen lasse? Was ist da diskutiert worden?
Diese Möglichkeit ist auf jeden Fall vorgesehen. Zum einen kannst du den Vertrag immer ruhen lassen, aber auch direkt übertragen in einer der neuen Produktvarianten.
Der Vorschlag der FDP stammt ja von einer Partei, wo die Eigenverantwortlichkeit der Bürger in den Mittelpunkt gestellt wird. David, du hast es ja auch schon vorhin angesprochen. Glaubst du, dass das Altersvorsorgedepot auch dazu führen wird, dass eben der Finanzmarkt auch deutlich mehr Menschen geöffnet wird, motiviert wird, sich auch für das Alter zu wappnen, vorzusorgen?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
Ja, das glaube ich schon ganz fest. Was gut ist, ist, dass man mehr Leute, mehr Bürger auch die Partizipation am Kapitalmarkt ermöglichen will. Und das auch mit der eben gerade von mir genannten Förderung. Und dass es die Möglichkeit dann eben auch gibt, ohne Vorwissen oder wenig Vorwissen, ist ja im Gesetzentwurf eben auch ausstehend für Referenzdepots, wo man sich für Fonds dann eben auch entscheiden kann. Aktuell ETFs, Aktien, Schuldverschreibung, Aktien steht auch noch drin, die Möglichkeit habe, hier eben auch auswählen zu können. Das heißt, eine breitere Partizipation und mit der Förderungsmöglichkeit hier eben auch gerade geringere Einkommen zu fördern. Das finde ich, wird positiv sein.
Lina, wisst ihr denn schon oder ist auch schon im Entwurf festgehalten, wer ein solches Depot anbieten kann? Kann das auch der Banker um die Ecke machen, der Finanzvermittler, der Vermögensverwalter? Wer kann denn dann ein solches Depot, ein Altersvorsorgedepot anbieten, vertreiben?
Die neuen Produkte können von Finanzinstituten, Versicherern und Kapitalverwaltungsgesellschaften angeboten werden. Vermittler können einzelne Produkte nicht anbieten. Sie können aber natürlich den Anlegern zur Seite stehen, gerade bei Selbstentscheidern, wenn es darum geht, welche Finanzanlagen passend sind.
Mit Blick auch auf den Entwurf gibt es auch andere Punkte, die auch von der Versicherung immer wieder kritisch gesehen werden, anders als bei dem ehemaligen SPD-Arbeitsminister Walter Riester benannte Rente ist auch keine Beitragsgarantie, eben mehr Voraussetzung. Lina, wie seht ihr beim BVI auch die politische Unterstützung für diesen Entwurf? Glaubt ihr, dass das Altersvorsorgedepot in dieser Form, dieser Gesetzentwurf in dieser Form durch den Bundestag kommt oder erwartet ihr größere Anpassungen, Verwässerungen? Stichwort Lobbyarbeit auch des GDV.
Es ist immer so, dass ein Referentenentwurf dann bis zum letzten Stadium, wo es zu einem Gesetz wird, verändert wird. Auch hier wird es der Fall sein. Ich glaube, dass Themen wie eben Einzelaktie oder aber auch Besteuerung oder Marktstandards, Vergleichsplattform noch eine große Debatte mit sich ziehen werden. Allerdings glaube ich auch, dass das Gerüst an sich schon sehr robust ist und ich zumindest sehe keine unüberbrückbaren Themen oder Streitpunkte, die es verhindern würden, dass das Gesetz zustande kommt.
David, du hast ja mit ziemlicher Sicherheit auch Kollegen und Freunde, die beim HDI arbeiten. Habt ihr euch denn auch schon mal ausgetauscht, so untereinander, wo es dann hieß, ah, das sehe ich so oder das sehe ich anders?
Ja, natürlich machen wir das und letztendlich weiß man nie, was wird am Ende im Gesetz stehen. Es gibt ja das Strucksche-Gesetz, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingekommen ist. Aber ich bin voll bei Lina, dass ich auch glaube, dass die großen zentralen Themen und Punkte, das heißt Wahlfreiheit, keine zwingende Garantie, dass das doch Konsens ist bei den Regierungsparteien. So ist es ja eben auch. Und da waren ja auch alle vertreten in der Fokusgruppe, die Arbeitsgruppe, die ja hier auch Vorschläge gemacht hat, was den Gesetzentwurf übergegangen ist. Und ich finde an der Stelle wichtig zu sagen nochmals, man hat die Möglichkeit, ja, ich kann ja weiterhin auch, wenn ich eine hundertprozentige Beitragsgarantie haben möchte, kann ich die Leibrente machen. Das verbietet ja niemanden. Aber ich habe zusätzlich jetzt eine weitere Option, eine förderungsfähige Option, wo ich nicht zwingend eine Leibrente benötige. Es gibt viele Beispiele, die eben ja auch genannt worden ist, wo ich das eben auch nicht brauche. Der BVI hat ja jüngst auch mal eine Analyse gemacht und dargestellt, weil oftmals es ja auch heißt, beim Vorsparplan würde das Geld nicht ausreichen. Und das ist eben so nach der Analyse, wo wir ja gerne auch darauf verweisen können, vielleicht im Nachgang des Podcasts mit dem Link, dass hier 95, also fast 96% der Sparer bis zum Lebensende auch bei einer jährlichen Auszahlung, wie es beim Durchschnitt bei einer Leibrente ist, dass das ausreicht. Ja? Und wenn ich diese Wahlfreiheit und Möglichkeiten habe und nicht zwingend hier diese Garantie benötige, ja, dann ist es doch nur gut und sinnvoll, hier auch noch eine zusätzliche Förderung des Staates zu bekommen.
Bislang ist ja auch noch nicht, oder willst du noch was dazu ergänzen, Lina?
Ja, ich wollte nur sagen, selbst wenn diese Diskussionen noch geführt werden, weil sicherlich ja, also Thema Verrentung wird auch politisch diskutiert werden. Auch im Bundestag gibt es immer noch unterschiedliche Meinungen dazu. Und das vielleicht auch richtig so zu Beginn einer solchen Diskussion. Da gibt es aber keinen Grund für uns, warum wir uns nicht daran weiterhin intensiv beteiligen. Und wir stehen auch für alle Fragen, Rede und Antwort und wollen auch, dass darüber diskutiert wird. Denn bislang war es ja gesetzt und allein die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, ist schon mal positiv. Und ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass hier die Argumente, die wir bislang auch in der Fokusgruppe diskutiert haben, die seitens der Wissenschaft, seitens der Verbraucherschützer kommen, an sich überwiegen werden. Wir scheuen der Diskussion nicht und es ist aus unserer Sicht auch in Ordnung, wenn andere Stakeholder meinen, dass es anders aussehen soll. Da sind wir gut gewappnet und haben gute Argumente, die wir auch in der Diskussion weiterhin vertreten werden.
Glaubt ihr denn, wenn der Referentenentwurf jetzt so durchgewunken wird, wie er aktuell niedergeschrieben wurde, wäre das eurer Meinung nach das Todesurteil für die Riester-Rente?
Ja, die Riester-Rente wird ja weiterhin Vorteile haben, weil allein bei der neuen Zulage, bei der beitragsproportionalen Kinderzulage zum Beispiel, kann es zu großen Unterschieden kommen, je nachdem, welchen Beitrag man bislang geleistet hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Mindestbeitrag im Riester-System, das sind ja 60 Euro, eingezahlt habe in den Vertrag, allerdings drei Kinder habe, habe ich gleich pro Kind 300 Euro dafür bekommen. In dem neuen beitragsproportionalen Fördersystem sieht das ein bisschen anders aus, ne? Da bekomme ich nur 25 Euro pro eingezahlten Euro pro Kind. Das heißt, unter Umständen wird die neue Zulage dazu führen, dass Menschen mit geringeren Einkommen und Kindern schlechter gestellt sind. Und für diese Zielgruppe kann es sich durchaus weiterhin lohnen, im Riester zu bleiben. Hier ist es wichtig aber, dass man bedenkt, momentan sieht der Gesetzentwurf vor, dass Riester-Sparer zwar flexibel für die Auszahlphase entscheiden können, ob sie eine Leibrente haben wollen oder einen Auszahlplan, allerdings nicht über die Anzahlphase entscheiden können. Das heißt, in der Anzahlphase können Riester-Sparer nach dem aktuellen Entwurf nicht die Garantie absenken lassen. Und darüber müssen wir nochmal diskutieren. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir weiterhin in die Diskussion einbringen werden. Wir halten hier eine Lockerung für sinnvoll.
Bislang ist ja auch noch nicht bekannt, welche Produkte die Zertifizierung als geeignetes Depotbestandteil erhalten werden, über eine ja kostenlose digitale Vergleichsplattform unter der Ägide der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin sollen eben Interessierte auch zertifizierte Produkte vergleichen können. Das wäre ja auch ein Novum. Lina, wisst ihr denn schon, wie diese Plattform konkret aussehen soll?
Ja, wir haben viele Fragen, was das angeht, aber es gibt ja schon mal einen groben Eindruck, im Gesetz festgehalten. Es soll ja Suchfunktion geben, Filterfunktion geben, Sortierfunktion geben. Die Plattform soll ermöglichen, dass die Produkte nach Produkteigenschaften, Kosten, aber auch Risiken verglichen werden. Und wie genau das aufgebaut wird, ist noch nicht klar. Jedenfalls ist klar, dass das zum 1. Januar 2026 nicht fertig steht. Und das erst im Nachgang dann aufgebaut werden soll. Träger soll ja die BaFin sein. Und so viel zu dem, was klar ist. Was hier extrem wichtig ist, dass für alle Anbieter ein einheitlichen Marktstandard gilt, wie eben Risiken und Kosten berechnet werden. Wenn die Produkte miteinander verglichen werden sollen, so kann ja nicht jeder nach seinem eigenen Gusto eben gucken, also wie hoch sind die Effektivkosten, wie hoch sind die Risiken und so weiter. Und dazu wäre die Produktinformationsstelle, die PIA, sehr hilfreich. Uns hat es tatsächlich verwundert, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, dass diese abgeschafft werden soll. Ich glaube, dass es dazu auch eine Diskussion, also dass darüber auch weiterhin diskutiert wird. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht davon abrückt. Aber mal sehen.
David, macht ihr euch denn dann schon bei der Ampega Gedanken, oh, welche Fonds aus unserem Haus erhalten gegebenenfalls eine Zertifizierung, welche nicht? Ist man schon solche Szenarien durchgegangen?
Ja, also es ist ein Thema bei uns, auch ein großes. Erstmal zu gucken, was ist förderungsfähig, wie sieht dieser Zertifizierungsprozess aus. Aktuell, ich habe es ja eben auch gesagt, aktive Fonds, ETFs, Schuldverschreibung ist ja vorgesehen. Die Aktie steht im Gesetzesentwurf auch drin. Und wir setzen uns damit auseinander, um dann auch, wenn es an den Start geht, 1.1.2026 dabei zu sein, ganz klar.
Lina, ich habe auch, ja gerne, ja, ganz kurz noch eine Frage. Ich habe auch immer das Gefühl, der Herr Lindner brüstet sich auch immer mit dem Thema ETFs, auch in, egal ob es in der Talkshow ist oder auch wenn man ihn mal live vor Ort sprechen darf, hören darf, besser so, hören darf. Ist das denn so, kriegt der ETF, der börsengehandelte Fondsmantel, einen Vorzug vor dem klassischen Vehikel oder ist das einfach nur so erkennbar gewesen, einfach aus, ich will nicht sagen Unwissenheit, aber einfach nur um besseres Marketing vielleicht zu machen.
Ja, ich glaube, der nimmt ETF als Synonym
Ja.
insgesamt für Fonds, auch für aktiv gemanagte. Da ist
Ja.
jetzt kein Duktus nur für passive Produkte, sondern für ihn Synonym für Investmentfonds generell. Und gerade wir sind ein aktives Haus. Das heißt, die Vorzüge auch des aktiven Managements, die werden im Altersvorsorgedepot auch umgesetzt werden können.
Ja, Lina.
Ich würde tatsächlich zwischen dem Produkt und dem Investmentvehikel da drin unterscheiden. Der Referentenentwurf sieht ja sehr klar vor, welche Produktvarianten künftig zertifiziert werden können. Und da sind eben 100%, 80% Garantien, nach wie vor Wohnriester, Riester BAV und eben die Altersvorsorgedepots. Und das ist quasi das Produkt. Die einzelnen Fonds, die dazu gehören können, sind auf einer sogenannten Positivliste festgehalten. Und da sind die OGA-Fonds, bestimmte offene AIFs, eben die Einzeltitel und so weiter. Also ich sehe nicht, dass einzelne Fonds künftig zertifiziert werden, aber einzelne Fonds können die zertifizierte Produkte bestücken.
Ah, verstehe, okay. Und weiß man schon ungefähr, wie groß das Universum dann da ausfallen wird? Oder gibt es dazu auch noch keine Diskussion, die geführt wurde?
Ja, doch, also ich glaube, hier wird schon eine große Vielfalt zugelassen, weil wie gesagt, also alle UGA-Fonds sind Teil dazu, AIFs, bestimmte AIFs sind Teil davon, Einzeltitel, Schuldtitel und so weiter. Natürlich klar, also hier könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es eine Diskussion gibt, inwiefern jetzt die Einzelaktie tatsächlich ohne jedwede Diversifizierungsvorgaben für die Altersvorsorge geeignet ist. Also das ist eine Diskussion, die bereits vonstatten geht. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch künftig zugespitzter diskutiert wird.
Verstehe. Und wird es dann aber auch dann nicht so sein, dass dann ein einzelner Fonds dann dort eben aufgeführt wird, sondern eben halt die Art OGAF oder offene AIF und keine direkte ISIN-Nummer oder WKN?
Genau, also jede ISIN-Nummer, die zu OGAV
Okay,
gehört,
ja.
wird zulässig sein. So stelle ich mir das vor.
Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. So hat unser Vorstand, der Herr Drescher, auch eine Kolumne von sich überschrieben und du sprachst es ja auch schon an, David, seit dem Kabinettsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 ist es auch wieder in aller Munde, das Struckesche Gesetz lebt. Was müsste denn jetzt zum Abschluss vielleicht, was müsste denn passieren, eurer Meinung nach eben, dass das Altersvorsorgedepot tatsächlich eben diesen erhofften Paradigmenwechsel in der Altersvorsorge einleitet und was dürfte eurer Meinung nach vielleicht nicht passieren? Welche entscheidenden Stellen dürften eurer Meinung nach eben auch nicht verwässert werden, dass es dann letztlich zum Rohrkrepierer wird, Lina?
Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass die Politik jetzt die Chance packt und sich zusammenrafft und eben konstruktiv das Gesetzgebungsverfahren begleitet, sodass es auch zu einem finalen Ergebnis kommt. Zentral ist für uns neben der Garantielockerung, die ganz unumstritten zu sein scheint, dass die Flexibilität in der Auszahlphase beibehalten bleibt, sprich, dass die Möglichkeit, auch mit einem Auszahlplan in die Auszahlphase zu gehen, bleibt. Also das ist entscheidend. Wir finden es auch richtig, dass der Markt über Kosten entscheiden soll, dass diese Vergleichsplattform eben auch das Vehikel dazu ist, Kosten zu vergleichen und gegebenenfalls eben Anbieter dazu zu bringen, die Kosten in den Griff zu halten. Und ja, das war es eigentlich. Also das Gesetz bietet eine sehr gute Grundlage. Verbesserungen sind natürlich bei dem Punkt möglich, wer förderberechtigt ist. Derzeit bleibt ja diese Prüfung. Also durch die Einführung der beitragsproportionalen Förderung entfällt die Notwendigkeit zur Beitragsberechnung. Das war ja in der Vergangenheit ja immer als sehr komplex erachtet. Nichtsdestotrotz muss man nach wie vor prüfen, ob man förderberechtigt ist oder nicht. Und dazu kann es eine enorme Erleichterung geben, wenn die Selbstständigen von Anfang an mit einbezogen werden. Das wäre vielleicht mal tatsächlich ein guter Impuls für die weiteren Diskussionen, wenn es darum geht, die Komplexität gering zu halten.
David.
Kann ich mich anschließen, was Lina da auch gesagt hat, konstruktiv jetzt an der Umsetzung gehen, dass das Gesetzgebungsverfahren jetzt auch nicht verzögert wird. Und naja, das gehört mit dazu, dass die Regierung auch hält. Und dann bis zum Ende der Legislaturperiode dann den Gesetz auf den Weg bringt, dass es zum 01.01.26 auch in Kraft tritt.
Lina, bist du auch häufiger dann in Berlin, auch im Gespräch mit den Politikern vor Ort?
Ja, wir führen alles Mögliche an Gesprächen, natürlich jetzt auch verstärkt in Zukunft zu dem Referentenentwurf. Bislang ist ja so, wir haben einen Referentenentwurf, wir haben auch eine parallel dazu laufende Ressortabstimmung. Das heißt, selbst an diesem Referentenentwurf kann es noch Änderungen seitens der Bundesregierung geben, bevor die Unterlage ins Kabinett geht. Der Kabinettsbeschluss ist für den 13. November vorgesehen. Wenn das dann so kommt, werden wir realistischerweise eine erste Anhörung im Parlament irgendwann Anfang des neuen Jahres haben. Und bei dem Gesetz ist es auch so, dass er auch durch den Bundesrat gehen soll. Also es gibt noch sehr, sehr viele Stellen, an denen diskutiert wird, an denen alles durch allen möglichen Perspektiven beleuchtet wird, was vielleicht auch gut ist eben. Also wie gesagt, wir wollen ja diese Diskussion führen und wir stehen allen Ansprechpartnern auch nach wie vor bei Fragen zur Verfügung, bringen uns ein in die Runden, wo da diskutiert wird und freuen uns eigentlich auch, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt wirklich mal die private Altersvorsorge zu reformieren.
Ja, vielen Dank, Lina, vielen Dank, David. Zum Abschluss frage ich immer meine Gesprächspartner in einem Podcast nach einer kleinen Literaturempfehlung, nach einem Buch, das ihr momentan lest. Habt ihr ein Buch mitgebracht? Was liegt momentan bei euch auf dem Nachttisch? Ob Fachlektüre oder ein Roman? Es darf alles sein. David, magst du beginnen?
Ja, was ich als letztes gelesen habe, das ist keine klassische Literatur, bezogen auf das Thema auch, möchte ich darauf verweisen, vom BVI, Renten mit Fonds-Auszahlpläne. Ich habe es ja eben auch kurz anklingen lassen, dass in 96% der Fälle dann eben auch fürs Lebensalter ausreicht. Und dieses Research Paper, ja, kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, Lina, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Das ist sehr löblich. Also es ist David. Also vielen, vielen Dank für diese Empfehlung. Ich schließe mich dir an. Ich habe jetzt enorm viel Zeit damit zugebracht, den Referentenentwurf zu lesen. Aber bevor er veröffentlicht wurde, habe ich mich mit der Lektüre von Elke Heidenreich beschäftigt, Altern, was dem Thema auch sehr zuträglich ist. Deshalb kann ich das auch nochmal in die Runde werfen. Sehr schön geschrieben, macht Spaß. Auch gute Laune.
Ja, sehr gut. Ja, Lina, David, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen schönen Podcast.
Danke für die Einladung.
Danke auch für die Einladung.
Ja, meine Damen und Herren, auch schön, dass Sie eingeschaltet haben zur heutigen Podcast-Folge. Wie immer würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast Vorgedanken positiv bewerten, abonnieren, wenn nicht schon geschehen, auch gerne Ihren Kollegen und Freunden weiterempfehlen. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit in Köln aus dem ABC Tower mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.